Was hat es denn eigentlich mit dem viel zitierten Zone-2-Training auf sich? Mit dieser Frage werden wir uns in der heutigen Podcast-Episode beschäftigen. Und ganz wichtig, bleib auch dran, wenn du keine Läuferin, kein Läufer bist, denn wir werden heute darüber sprechen, was es denn eigentlich mit dieser Zone wirklich auf sich hat. Und dazu habe ich mir heute einen speziellen Gast eingeladen, und zwar meinen Mann Johannes Drach. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Lauftrainer, und mit ihm werde ich jetzt eben ein bisschen darüber sprechen, was es denn mit diesem Training aus medizinischer Sicht auf sich hat. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Johannes, magst du vielleicht ganz kurz erklären, was kann man denn unter diesem Zone-2-Training wirklich verstehen? Ich habe schon ein bisschen in der Einleitung gesagt, das richtet sich ja jetzt nicht nur an Läufer und Läuferinnen, die kennen dieses Zonentraining immer, weil da wird das in den Trainings ausgewiesen. Aber ich glaube, das Zone-2-Training hat ja insgesamt eine große Bedeutung.
Ja, dieser Begriff steht für einen Trainingsbereich oder Belastungsbereich des Körpers mit einer bestimmten Pulsfrequenz. Darauf beziehen sich ja immer all diese Bezeichnungen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Nomenklaturen. Aber um es hier etwas zu erklären, hier geht es darum, dass wir immer bei jedem Menschen von dem Maximalpuls ausgehen müssen. Also das ist der Bereich von Herzschlägen, von Pulsschlägen, die eben maximal möglich sind. Und von diesem Bereich gerechnet sind der Bereich von 60-75% das, was man eben als Zone-2-Training oder Belastung bezeichnet.
Das könnten wir quasi auch ganz salopp als Grundlagentraining zum Beispiel bezeichnen.
Eben bei anderen Bezeichnungen wäre das Grundlagentraining oder eben dieses Ausdauerbelastungstraining eben bei ganz geringer Belastung, um eben insbesondere Ausdauer zu trainieren.
Und da glaube ich, wenn ich noch einhaken darf, sind wir schon beim ersten Stolperstein angelangt, und es ist der Maximalpuls. Und ich lese wirklich so oft oder höre es auch im Podcast, dass ihr immer wieder eigentlich zur Berechnung des Maximalpulses eine Formel herangezogen wird. Und Formeln haben natürlich auch immer wieder einige Schwächen, denn sie bilden nicht wirklich ab, was eine Gesamtbevölkerung betrifft. Und wir lesen noch immer, Maximalpulsbestimmung bedeutet oder bestimmt man 220 minus der Lebensjahre. Und ich glaube, bei der Frau wird noch ein bisschen was, es wird ein bisschen anders gezogen. Ich habe es jetzt schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich es aus meinem Kopf selber gestrichen habe. Ich habe es tatsächlich auch selber noch so gelernt. Aber wir wissen, dass das für einige Personen gar nicht stimmt und dass die dann eigentlich über ihre ganze Dauer immer einige Pulsschläge zu hoch oder zu nieder trainieren. Wie können wir denn jetzt wirklich einen Maximalpuls bestimmen?
Ja. Also diese von dir schon angesprochene Formel ist als Näherungswert zu sehen, aber für den Einzelnen sagt es gar nichts aus. Man kann für den Einzelnen den Maximalpuls nur so bestimmen, indem man wirklich eine Ausbelastung, also wirklich eine starke Belastung herbeiführt und hier schaut, in welche Höhe geht denn der Puls, in welche Höhe oder welche Zahl der Pulsschläge, Herzschläge erreicht man unter maximaler Belastung. Und das ist jetzt eben auch ganz wichtig, nur noch zu erklären, dass dies eine Größe ist, die genetisch bei jedem Einzelnen determiniert, also festgelegt ist. Das ist jetzt nicht irgendetwas, das wir irgendwie beeinflussen können, sondern das ist eben ein ganz spezielles, individuelles Merkmal, wie eben das Programm ist. Also das ist dann einer der nächsten Fehler, den man oft liest. Ja. Naja, da kannst du eben dann durch diverses Training dies oder das, kannst du dann deinen Maximalpuls verändern. Völlig falsch. Das ist eben.
Das ist so festgelegt, wie deine Augenfarbe oder deine Statur genetisch bestimmt ist, deine Größe. Also es hat keine Aussagekraft, wenn dein Maximalpuls höher oder niedriger ist als der deiner Freundin, dann bedeutet das nicht, dass du oder sie schlechter oder besser trainiert ist, sondern das ist einfach ein genetisch festgelegter Parameter, der sich aber, und ich glaube, das muss man auch dazu sagen, mit dem Alter verändert. Das heißt, der Maximalpuls wird immer weniger, je älter wir werden.
Ja, mit jeder Lebensdekade wird dann ungefähr ein Pulsschlag weniger. Ja, aber wie gesagt, das ist die Message und das Wichtige zu wissen davon ist, erstens, es ist genetisch festgelegt und zweitens, nur durch einen Ausbelastungstest kannst du das seriös bestimmen.
Genau, und dann kennst du mal deinen Maximalpulsbereich. Kann man auf einem Laufband bestimmen lassen, kann man am Fahrradergometer bestimmen lassen, kann man über Feldtests, das machen wir immer wieder auch, bestimmen. Die sind nicht so genau, aber es bringt einem doch immer wieder einen Annäherungswert, wie das ist, wenn da vor dir jemand steht, der wirklich ausbelastet worden ist. Und jetzt geht es aber vielleicht auch noch darum zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Maximalpuls festgestellt. Jetzt wissen wir, es sind wie viel Prozent dieses Maximalpulses ist jetzt unsere Zone 2?
Ja, das sind jetzt 60-75% von diesem Wert. Genau. Also nehmen wir mal an, ein Beispiel, du hast 200 als Maximalpuls bestimmen lassen und davon eben gerechnet, ja, 60%, da wären wir bei 120. Und die 75% sind dann irgendwo bei 145. Dann weiß man irgendwo da dazwischen. 120 bis 145 ist dann eben diese Zone 2 bei diesem genannten Beispiel.
Und ich lege das wirklich immer jedem und jeder ans Herz, sich das einmal bestimmen zu lassen. Gerne auch in die Podcast-Episode mit dem Sportmediziner Robert Fritz reinhören, der hier auch mal über die Leistungsdiagnostik gesprochen hat. Es ist ganz egal, ob du an Wettkämpfen teilnimmst oder einfach nur hin und wieder mal eine Laufrunde, eine Radrunde, was auch immer einlegst. Du bekommst einfach hier einen viel genaueren Richtwert, ob du tatsächlich in deiner Zone 2, in deinem Grundlagenbereich trainierst. Ich lese auch so oft auf Social Media, der Morgenlauf, der Abendlauf, der Seenlauf, das ist alles wirklich schön. Aber in vielen Bereichen bin ich mir sicher, dass die Personen sich nie haben austesten lassen und wahrscheinlich immer einen Tick zu schnell unterwegs sind. Ja, wir neigen eigentlich immer dazu, ein bisschen über diesen Bereich, wenn wir beim Laufen sind, unterwegs zu sein. Weil dieses um in dieser Zone 2 beim Laufen zum Beispiel zu bleiben, muss man relativ langsam unterwegs sein. Ja? Und das fällt uns Menschen eher schwer. Also man ist dann immer wieder so eine Spur zu schnell unterwegs und bewegt sich aber dann schon wieder in der nächsten Zone. Aber die Frage ist jetzt, warum ist denn die Zone 2 so gesund? Also die wird ja mit Longevity, mit einem längeren Überleben in Verbindung gebracht. Also die Daten sind da ziemlich eindeutig, dass man eben dieses Training machen sollte, um seine Langlebigkeit zu verbessern. Ja.
Die Lebensdauer hat sicher einen Effekt auf die Lebenszeit. Ja. Und der Haupteffekt ist, dass es für das Herz-Kreislauf-System ein hervorragendes Training ist, um eben hier an Herzmuskel zu ökonomisieren, also hier wirklich einen Effekt zu haben, dass die Energie, die der Muskel, und das Herz ist ja auch nichts anderes als ein Muskel, so zu schulen, dass er eben besonders effizient arbeitet, mit möglichst wenig Energieaufwand und deshalb einfach der Motor länger läuft, wenn er gut,
ja, es ist wie eine Maschine letztendlich, ja.
Gut geschult ist. Ja. Um das geht es.
Es geht um eine Ökonomisierung eigentlich des Herzens. Und wir können diese Ökonomisierung ja auch ein bisschen überprüfen, indem wir uns den Ruhepuls anschauen, ja. Der eigentlich ein ganz schöner Parameter ist, wenn wir schön ökonomisiert mit unserem Herzmuskel umgehen, dann macht sich das ja auch beim Ruhepuls bemerkbar. Was kann man dazu
sagen? Das ist eben jetzt der andere wichtige Parameter, nämlich eben der Ruhepuls, also der Herzschlag wirklich in Ruhe ohne jegliche Belastung. Den bestimmt man am besten morgens noch vor dem Aufstehen, also bevor man irgendetwas tut.
Vor dem ersten Toilettengang.
Bevor man irgendetwas tut, ja, vielleicht nicht gerade in dem Moment, wo der Wecker läutet, ja, oder, ich muss aufstehen.
Oder Herz oder eine extra Systole macht.
Aber eben irgendwas, also nach dem Aufwachen vor jeglicher Belastung, weil dann hat man hier den, also wirklich ein sehr gutes Maß. Wie ist denn mein Puls bzw. Herzschlag ohne jegliche Belastung? Und das ist eben jetzt der Effekt, den ich dann durch Training erreichen kann oder eben durch körperliche Belastung oder Schulung und Ökonomisierung. Denn diesen Ruhepuls, den kann ich verändern. Je besser jemand trainiert ist, je besser jemand durch körperliche Aktivität in Form ist, sagt man halt so landläufig, ja, umso niedriger wird dieser Ruhepuls sein. Den kann man verändern, nicht den Maximalpuls.
Und der ist auch ein ganz toller Parameter, wenn man sich den so regelmäßig anschaut, gibt einem auch Auskunft darüber, ob man zum Beispiel überfordert ist vom Training, ob man da einfach zu viele Einheiten gemacht hat. Er gibt auch Auskunft darüber, ob der Körper auch mit anderen Situationen einfach gestresst ist, wenig Schlaf hat oder auch, ob ein Infekt im Anlaufen ist. Also ich finde das immer ganz gut, sich den Ruhepuls regelmäßig anzuschauen und ist auch zu messen recht einfach, weil fast jeder von uns hat irgendwo Sportuhren herumliegen und die kann man in der Früh einfach einmal anlegen oder den Pulsmesser dazu anlegen. Oder man kann es auch
man kann natürlich auch den Puls zum Beispiel am Handgelenk fühlen oder bei der Halsschlagader und das eben über eine gewisse Zeit, also typischerweise über 20 bis 30 Sekunden messen und dann eben entsprechend multiplizieren, was man auf den Puls pro Minute kommt, aber diese Messsysteme sind natürlich noch etwas genauer, sofern sie richtig funktionieren.
Genau, ja. Aber es ist eigentlich eine recht einfache Geschichte, dass man das in der Früh einfach einmal anlegt und das heißt ja nicht, dass man hier jeden Tag seinen Ruhepuls messen muss, aber dass man immer wieder mal ein Gefühl bekommt, wie schaut's mit meinem Training eigentlich aus, wie fühlt sich mein, ja, in welchem Zustand ist mein Körper eigentlich gerade, fühle ich mich gestresst oder nicht? Aber das, wie ganz eingangs erwähnt, Zone 2 Training bedeutet ja nicht zwangläufig, dass ich laufen gehen muss oder dass ich radeln muss oder dass ich irgendeine andere Ausdauersportart als Sport betreiben muss. Es reicht ja sehr oft und bei vielen Personen auch schon, hier flott zu gehen, oder?
Ja, zügiges Gehen, Nordic Walken, ja, bringt den Pulsbereich sicher schon in diesen Bereich. Das ist wirklich ein Pulsbereich unter geringer Belastung. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen Höchstleistungen, sondern das ist eben Grundlagentraining.
Das ist so ein Bereich, wo man für sich sagen kann, das könnte ich jetzt über lange Zeit ausführen. Also man sagt so bei Definition, das sind 45 Minuten oder mehr, wo du wirklich das Gefühl hast, da bin ich nicht erschöpft, ja, ich bin nicht kurzatmig, ich könnte mich daneben super unterhalten. Das geht eben bei Personen, die schon recht gut trainiert sind, beim Laufen schon sehr gut, Personen, die eben da erst anfangen, da reicht es ganz sicher mit einem flotten Spaziergang. Und man kann nur immer wieder erwähnen, dieses flotte Spazierengehen ist einer der gesündesten Dinge, die wir eigentlich auch für unsere Langlebigkeit machen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da, wenn wir hier auch etwas auf den Stoffwechsel schauen, was nämlich da die Grundlage ist, was in diesem Training passiert, dann ist es nämlich ganz interessant, oder das erklärt eben auch, warum es mit Überlebenszeit einen positiven Effekt gibt. Es geht darum, dass bei dieser Belastung im niedrigen Bereich der Körper relativ wenig auf einen Energiestoff, nämlich auf die Glucose, auf den Zucker zurückgreifen muss. Das ist ja einer der wichtigen Treibstoffe, Brennstoffe für Leistungsgewinnung in den Zellen. Aber eben bei niedrigem Puls und somit ausreichender Sauerstoffversorgung aller Gewebe kann der Muskel nicht nur eben den Zucker zur Energiegewinnung benutzen, sondern auch Fettsäuren, ja, die Energiedepots, die darauf ausgelegt sind, Energie zu liefern als Notfallreserve. Deshalb macht das ja der Körper, dass irgendwie bestimmte Fettreserven angelegt werden. Auch sehr gut trainierte Sportler haben einen gewissen Fettanteil. Das ist einfach so, dass das der Körper als Reserve
benötigt,
hat und benötigt. Ja. Aber dass man, dass hier Energie daraus gewonnen werden kann, braucht Bewegung oder eben körperliche Aktivität mit einem niedrigen Pulsbereich. Und das ist ja auch dann ein Effekt, den man damit erreicht. Je mehr man das macht, je öfter man das wiederholt und eben, ja, wir sagen halt trainiert, ja, umso mehr ist vor allem der Muskel in der Lage, auf diese Fettreserven als Energielieferanten zurückzugreifen. Daher ja oft auch der Begriff Fettstoffwechseltraining. Ja,
das eben nichts mit Fettverbrennung zu tun hat.
Richtig,
das muss man immer wieder sagen. Man liest das so oft in Frauenzeitschriften, ohne die jetzt schlecht machen zu wollen, dass wir im Fettverbrennungspuls unterwegs sind. Aber das ist vom Wording her überhaupt nicht richtig.
Ja. Aber eben das schult man damit. Ja. Und das erklärt eben dann auch, dass man damit Stoffwechselwerte im Körper durch diese Art der niedrigen Belastung langfristig gesehen deutlich verbessert und somit wiederum den positiven Effekt auch auf den Gewinn an gesunder Lebenszeit hat.
Und daher findet man sehr oft in den Trainingsplänen von Läufern, Läuferinnen, dass man zu Beginn des Trainings zum Beispiel geht eine Zeit lang, ja, weil da kann ich wirklich sicherstellen, dass ich in einem niedrigen Pulsbereich bin und dann nachher erst mit dem Traben anfange und der Puls dadurch einfach langsam raufgeht. Und auch noch wichtig zu sagen ist, gerade jetzt Anfängerinnen zum Beispiel im Laufsport, die werden natürlich nicht hier in diesem Grundlagenbereich sein. Also da wird der Puls immer relativ schnell raufgehen. Das heißt, da auch schauen, in meinen Plänen ist immer wieder, steht immer wieder drinnen, dazwischen Gehphasen einzulegen. Zu schauen, dass man in der Woche immer wieder mal Phasen hat, wo man 45 Minuten oder länger flott spaziert. Und jetzt kommen wir aber zu einem ganz interessanten Teil. In diesem Podcast geht's ja um Frauengesundheit. Und da gibt's jetzt ein ganz besonderes Phänomen, über das eigentlich noch ein bisschen zu wenig gesprochen wird, dass es bei uns Frauen ein klein wenig anders ausschaut. Also auf der einen Seite natürlich brauchen wir auch dieses Zone-2-Training für Ökonomisierung des Herzens, Grundlagentraining etc. Das Spannende ist nur, dass wir Frauen offensichtlich von unserem Fasertyp her mehr für das Ausdauertraining, also für dieses Grundlagentraining, für diese langsame Leistung gemacht sind. Wir haben tendenziell mehr von den langsam zuckenden Muskelfasern in uns, aber in Relation weniger von den schnell zuckenden Muskelfasern. Ja? Und das bringt mich zu dem Punkt, dass wir Frauen ein bisschen anders trainieren müssen und auch gerade hinsichtlich der Wechseljahre, wo zum Beispiel auch das Östrogen und das Testosteron niedriger wird, zu schauen, wie verändern wir unser Training, dass wir nicht nur im Zone 2 Grundlagentraining unterwegs sind, sondern auch noch in kurzen, knackigen Trainingseinheiten. Wir kennen das unter Sprint-Intervall-Training, was nichts mit Laufen zu tun hat. Also Sprint-Intervall-Training kann man ganz unterschiedlich gestalten. Dazu muss man keine Läuferin und kein Läufer sein. Und HIIT-Training, hochintensives Intervalltraining. Das sind kurze, knackige Einheiten. Ich werde eine gesonderte Podcast-Episode nur zu dieser Trainingsform aufnehmen, weil die für uns Frauen wirklich, wirklich spannend ist. Aber die Frage jetzt an den Mediziner, was ist denn da bei uns Frauen so ein bisschen anders und warum empfehlen Expertinnen, dass Frauen eben zusätzlich auch noch kurze, knackige Einheiten einbauen und für euch Männer, sorry to say, das irgendwie ein bisschen anders ist. Ihr müsst ja noch ein bisschen mehr als wir, so, Männer müssen ein bisschen mehr das Grundlagentraining trainieren, habe ich gelesen.
Nee. Naja, also der eine Punkt ist, was du ja schon richtig angesprochen hast, das ist ja die Erkenntnis der letzten Jahre und da gewinnen wir jetzt immer mehr Wissen dazu.
Dass Frauen keine kleinen Männer sind, sondern dass wir wirklich ganz unterschiedlich sind.
Da gibt es also wirklich, wirklich bedeutsame Unterschiede. Das ist ja auch in der Medizin so. Man hat ja eigentlich immer, man hat ja immer die Therapie für Mann und Frau, ja, völlig gleich gemacht und keine Unterschiede gesehen. Und das ist ja ein großes Thema geworden. Also diese
Gendermedizin
ist ganz wichtig, dass man das sieht, ja, hoppala, da gibt es ja ganz relevante Unterschiede und das muss ich ja viel mehr berücksichtigen, um hier auch geschlechtsspezifisch zu behandeln. Ja, und das ist natürlich jetzt auch hier nicht anders. Man sieht, es gibt einfach ganz unterschiedliche Zusammensetzungen im Gewebe zwischen Frau und Mann. Ja, und da, wenn wir jetzt nicht nur auf das Mikroskopische, sondern jetzt dann auch noch eine Stufe tiefer gehen, also wirklich auf die ganz feine Zusammensetzung von Zellen und Zellgewebe, dann sieht man da gewaltige Unterschiede. Und im Zusammenhang mit dem Thema, das wir da heute besprechen, gibt es eben eine sehr interessante Beobachtung oder eben Erkenntnis, dass eben hier dass man hier wieder deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern gefunden hat, wie nämlich bestimmte Zellfunktionen sich geschlechtsspezifisch darstellen. Es geht darum, dass wir ja, und wir kommen jetzt wieder auf den Stoffwechsel, jetzt in dem Fall auf den Glucose, den Zuckerstoffwechsel zurück, dass wir das ja eben als Energiegewinnung, die Verbrennung von Zucker für die Zellen brauchen. Und da steht am Ende des Stoffwechselsweges steht das sogenannte Laktat. Also das kennt man ja, das ist also dann letztendlich ein...
Bei Ausdauermessungen etc.
Wird das gemessen und da weiß man ja, oder welche Belastung, welcher intensive Stress auf den Körper einwirkt, das führt dann am Ende des Tages dann zur Laktat Produktion als Endprodukt des Glucose, des Zuckerstoffwechsels. Und es geht jetzt darum, dass man erkannt hat, das Laktat, das möchte dann der Körper oder müssen die Zellen schon loswerden und da gibt es bestimmte Transportwege, um das aus den Zellen herauszubringen. Aber ein Molekül, eine Struktur unmittelbar vor dem Laktat, das ist etwas, was der Körper immer noch verwenden kann, um da nochmals Energie zu gewinnen. Da braucht der Körper aber einen Transportmechanismus innerhalb der Zellen, um diese Vorstufe von Laktat noch einmal in eine Struktur zu bringen, die wir in den Zellen Mitochondrien nennen. Wer mal in Biologie sich da erinnert, das gehört zu haben.
Da war was.
Die Mitochondrien, ja, das wird ja auch bezeichnet als die Kraftwerke.
Ja, die Zellkraftwerke.
Genau,
ja.
Kraftwerke der Zellen. Dort findet ja dann auch noch einmal über bestimmte komplexe Mechanismen die Energiegewinnung und Verwertung statt. Und warum erzähle ich das alles? Ja, eben diese Vorstufe des Laktats kann durch ein bestimmtes Transportmolekül in diese Mitochondrien hineingebracht werden. Und da liegt eben jetzt der Unterschied zwischen Frau und Mann. Hier haben eben die Frauen viel, viel mehr als Männer. Ja. Und jetzt, wenn ich durch diese kurzen, knackigen Intervalle dem Körper Reize setze, dann vermehre ich diesen Transporter, der mir die Laktatvorstufe in die Mitochondrien bringt. Das ist ein Spezifikum für Frauen. Und je öfter man diese Sprint- oder Hit-Intervalle macht, umso mehr...
Die eben nichts mit Laufen zu tun haben müssen. Also das kann man auch in ganz unterschiedliche Bereichen trainieren. Das kann am Radl sein, das kann mit der Springschnur sein, was auch immer.
Ja, umso mehr kann ich das eben verbessern. Ja, und damit wird auch die Energieverwertung aus allen verschiedenen Elementen des Zuckerstoffwechsels verbessert. Das ist ein offensichtlich doch erheblicher Unterschied zwischen Frauen und Männern und bildet die Basis dafür, dass man eben auch etwas unterschiedlich trainieren sollte, um eben hier wirklich das Optimum jetzt für Frauen herauszuholen.
Genau, also es ist einfach so, dass man sagen kann, Frauen haben von Natur aus quasi hier eine bessere Ausdauerleistung, weil sie eben auch mehr von diesem tendenziell mehr von diesem langsam zuckenden Fasern haben als Männer. Männer profitieren von dem Zone-2-Training vermutlich einfach mehr als Frauen, weil es bei ihnen genetisch gar nicht so angelegt ist.
Ja, so ist es. Ja. So ist es.
Also wir haben hier einfach eine, wie nennt man das, eine verbesserte Mitochondrienatmung. Atmung.
Also diese Organellen, also diese Strukturen in den Zellen für die Energiegewinnung und Energiebereitstellung sind eben ganz wichtig, und da kann man deren Funktion jetzt aus Sicht der Frauen wirklich noch optimieren, dass man neben dem Grundlagentraining immer wieder regelmäßig einbaut diese intensiven Belastungen, um eben genau das zu schulen, dass da noch mehr aus dem Zuckerstoffwechsel in der Verwertung möglich ist.
Und zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, weil ich weiß, dass diese Frage kommt, natürlich brauchen wir Frauen das Zone-2-Training und das Grundlagentraining für unsere Herzökonomisierung. Also gerade wenn man zum Beispiel eben im Laufsport, im Radsport etc. sich dafür interessiert, an Wettkämpfen teilnimmt, schneller werden möchte, wie auch immer, dann ist es unerlässlich, dass das Grundlagentraining oder Zone-2-Training betrieben wird. Aber wir möchten hier eben damit anregen, dass wir nicht zu viel von dem Grundlagentraining machen müssen, also nicht zu viel im Zone-2-Training bleiben müssen, sondern es wichtig wäre, zumindest einmal in der Woche ein hochintensives Training einzubauen. Und wenn du keine Läuferin bist, dann kannst du das einfach so sehen, schauen, schnelle Spaziergänge zu machen, um hier wirklich in der Zone 2 zu sein, aber zusätzlich deinem Körper auch hochintensive Einheiten zu gönnen, wie eben ein Sprintintervalltraining, wie ein hochintensives Intervalltraining. Das wird in einer der nächsten Podcast-Episoden, werde ich da ganz genau drüber sprechen, wie könnte so etwas ausschauen. Das ist kurz, knackig, man kommt sehr außer Atem, ja, aber das dauert nicht lange. Also wir wissen für uns Frauen, gerade in den Wechseljahren, wir brauchen dann kurze, knackige Einheiten. Es ist besser, ein bisschen Grundlagentraining in der Woche zu machen, ein bisschen hochintensives Intervalltraining, als zu viele Einheiten, die so im Kraftausdauerbereich sind. Ja, also wo du zu viel zum Beispiel Training machst mit vielen Wiederholungen und wenigen Gewichten, das bringt nicht mehr sehr viel. Da ist es besser, du schaust, auf der einen Seite hast du Zone-2-Training und auf der anderen Seite hast du wirklich ein Training, das dich sehr außer Atem bringt. Also man kann so zusammenfassend sagen, durch die Kombination von langen, langsamen Training, das wäre das Zone-2-Training, mit gezielten, hochintensiven Training, wirst du sowohl die Mitochondrienkapazität als auch die anaerobe Kapazität verbessern. Ja. Magst du vielleicht ganz kurz abschließend noch sagen, was versteht man unter der anaeroben Kapazität? Liest man nämlich auch ganz oft dann, wenn die Pulsuhr mit einem böse spricht.
Also gehen wir vielleicht aus von dem aerob. Das ist also der Fachbegriff dafür, dass der Körper belastet wird unter ausreichender Versorgung mit Sauerstoff. Also das ist jetzt das, was wieder diesem Zone-2-Training entspricht. Geringe Belastung, hier ist dann der Körper und die Zellen und die Muskulatur oder was auch immer sehr gut mit Sauerstoff versorgt. Und wenn ich jetzt aber die Intensität erhöhe, ja, dann wird einmal die Sauerstoffversorgung immer weniger. Man merkt es ja dann selber, dann man muss mehr atmen, schneller atmen. Ja,
tiefer atmen. Ja. Braucht ein Sauerstoffzelt.
Und wenn ich eben hier die Einheit eben so gestalte, dass ich da wirklich also Richtung starke Belastung, stark hohe Intensität gehe und schon wirklich auch dann ordentlich teilen muss, dann kommt der Körper eben in den Bereich, wo die Sauerstoffversorgung nur mehr grenzwertig ist, und das bezeichnet man dann als den anaeroben Bereich. Also der Körper ist schon eher mit Sauerstoff grenzwertig versorgt, und das ist für den Stoffwechsel wieder ganz eine andere Situation, eine ganz spezielle Situation, aber auch das lässt sich üben. Aber das meint man mit dem anaeroben Bereich, wo eben die Sauerstoffversorgung dann schon ausgereizt ist.
Genau, das ist ein gutes abschließendes Wort, dass wir eben wirklich schauen sollten, wie ist unser Training abgestimmt. Wir haben auf der einen Seite Zone-2-Training, wir haben auf der anderen Seite natürlich das Krafttraining, also intensives Krafttraining, Hypertrophietraining. Aber es sollten unbedingt auch kurze, knackige Einheiten hier dabei sein, um die anaerobe Kapazität zu erhöhen. Ja, Johannes, ich danke dir wie immer, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht, über diese interessanten Themen zu reden. Und es ist ja wirklich der Körper diesbezüglich ein Wunderwerk, was da alles passiert. Und wie wir ja versucht haben herauszuarbeiten, ja, es gibt hier mehr und mehr Erkenntnisse, ja, wie wirklich Männer und Frauen hier von Aufbau und Funktion unterschiedlich sind, viel unterschiedlicher, als man bislang eigentlich wahrgenommen hat. Ja, und das ist gerade dann für den Bereich von Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung und dem Training so eine wichtige Erkenntnis.
Denn Frauen sind keine kleinen Männer. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sind für dich ja jetzt noch ein paar kleine Fragen offen geblieben und du denkst dir, da würde ich mich gerne noch ein bisschen weiter rein vertiefen. Genau dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Auf meiner Homepage www.beatrice-trach.com findest du einen Workshop, die Aufzeichnung eines Workshops plus Handout zum Thema Ausdauertraining 45+. Da werden vielleicht noch einige weitere Fragen für dich beantwortet, wie denn jetzt so ein gutes Ausdauertraining für dich ausschauen könnte. Und zweiter Punkt, du hast natürlich immer die Möglichkeit, einen ganz persönlichen Trainingsplan oder eine Beratung bei mir zu buchen. Dann freue ich mich auf eine Anfrage unter office@beatrice-drach.com. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-trach.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.